Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Wenn wir alles vergessen, was wir in der Schule an Inhalten gelernt haben, dann haben wir immer noch etwas, was wir mitnehmen, und das ist die Haltung der Lehrkräfte.
Häufig erinnert man sich nicht an die Inhalte, die einem eine Lehrkraft beigebracht hat, sondern an die Emotionen, die eine Lehrkraft bei jemandem ausgelöst hat. Was macht gerade das, was ich hier in der Schule sehe und erlebe, mit meinen Glaubenssätzen? Glaube ich noch an meine Wirksamkeit als Lehrkraft? Glaube ich noch an meine Schüler?
Und damit herzlich willkommen zu Folge 7 von Lehrkraft, bester Job der Welt, dem Lehrer-Podcast für alle mit Leidenschaft für Schule und Unterricht oder die sie wiederentdecken wollen. Heute geht es um das Thema Haltung. Was Haltung eigentlich ist und vor allem, wie wir es fördern können bei uns selbst und bei unseren SchülerInnen. Und wen könnte es dafür Besseres geben als meinen Freund und Lehrer Alexander, der sich seit Jahren mit genau diesem Thema beschäftigt. Haltung und Potenzialentfaltung. Hallo Alex.
Ja, moin Tobi. Hi, grüß dich.
Wie ist es? Ist Blut bei dir? Ja. Ein bisschen für die Zuhörenden unter uns. Es ist jetzt ein bisschen künstlich, weil wir uns natürlich gerade schon getroffen haben und jetzt ein bisschen gestackt haben. Und dann haben wir unser Gespräch unterbrochen und gesagt, ey Tobias, lass uns das doch in die Podcast-Folge holen. Und deswegen ist das jetzt hier ein bisschen komisch. Ich presche mal vor, Alex. Eigentlich ganz gut. Ich befinde mich ja seit 2 Wochen schon in Reha mit meinem Sohn. Und es ist voll angenehm, also einen Bruch mit dem Alltag zu haben. Jeden Tag frisches Essen, so gekocht vor die Tür und viele, viele neue Familien und Kinder, mit denen das Kind hier spielen kann. Das ist richtig geil. Und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, du warst im Urlaub, Alex.
Jo, ja, ich war auf Ameland und zwar mit der ganzen Familie und das war ziemlich erholsam und ja, ich liebe ja die Ruhe. Ich sag ja immer, wenn ich in Urlaub bin oder wenn Ferien kommen, dann freue ich mich auch mal, wenn ich kein oder wenig Menschen sehe, wenn ich einfach Natur genießen kann, und das findet man dort auf dieser Insel. Und jetzt komme ich wirklich entspannt nach 6 Tagen Urlaub gerade wieder. Ja, gerade steht die 2. Woche an. Wir sind in der 2. Woche jetzt hier in der Aufnahme, wo wir noch Herbstferien haben. Bei der Ausstrahlung ist ja schon wieder Schule. Aber ich merke auch, dass ich jetzt wieder Lust habe und vor allen Dingen auf diese Folge heute Lust habe. Weil dieses Thema Haltung, das habe ich, ich starte jetzt einfach mal so ein bisschen.
Ja, hau rein, bitte.
Dieses Thema Haltung, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen, als ich vor ein paar Jahren die ersten Male so in Literatur drüber gestolpert bin. Das war für mich so weit weg. Was ist denn Haltung eigentlich? Und wieso wird bei Leuten, die ja aus Mentalcoaching, Mentaltraining und so weiter kommen. Ich bin ja relativ sportaffin und begeister mich dafür und habe dann unter anderem einen Mentaltrainer kennengelernt, der damals die deutsche, lass mich nicht lügen, ich glaube die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft gecoacht hat und auch Bundesliga-Profis. Thomas Baschab ist da der Name. Und dieser Typ hat halt auch schon von Haltung gesprochen. Und dann kam ich aber auch aus der Hirnforschung auf diesen Bereich Haltung und dass der unser Verhalten oder dass das unser Verhalten steuern soll. So, und da konnte ich noch gar nicht so viel mit anfangen. Also ja, so war eigentlich mein Einstieg in dieses ganze Thema, ne? Kannst du sagen. Ja.
Ich finde es mega spannend, dass du über den Sport jetzt da reinsteigst, weil tatsächlich für mich ein Eye-Opener bei Haltung auch ein Sportzugang war, nämlich einen Vortrag vor ein paar Jahren, den ich durch Zufall hören durfte von einer Ballett-Weltmeisterin, oder ich glaube, es war Ballett, auf jeden Fall ein richtig krass disziplinierter Tanz. Und die Dame, die das gehalten hat, die war bestimmt schon 80 und hat über ein unendlich anspruchsvolles, emotional anstrengendes Thema geredet, nämlich Ukraine-Krieg und wirklich Leid und Kinder, die leiden und so. Aber diese Frau hat da so gerade und erhobenen Hauptes gesessen, obwohl sie sichtlich gelitten hat, dass für mich so ein kleiner Schalter umgegangen ist, dass die Haltung, die sie beim Ballett für sich erworben hat, also schon eine Körperhaltung, auch mit einer Geisteshaltung einhergeht. Dieses,
ach,
sie lässt sich nicht unterkriegen, sie geht mit erhobenem Kopf durch die Welt. Und das fand ich wirklich, das fand ich ganz beeindruckend zu sehen, wie diese Frau Stärke zieht aus der Haltung, die sie sich erarbeitet hat im Laufe ihres Lebens.
Mhm. Und ich finde das nämlich auch so spannend. Das sind dann Menschen, die im Leben, ja, durch diese, oder sie sagt es ja dann, ne, über diese Körperhaltung, im Prinzip auch diese innere, zuversichtliche, hoffnungsvolle, positive Haltung für sich entdeckt haben, ne, die sie aus dem Sport gezogen haben. Und letzten Endes, finde ich, geht es ja eigentlich genau darum, gerade in der heutigen Zeit, diese ganz tiefe, von innen kommende Zuversicht, diese Hoffnung zu haben, ey komm, irgendwie findet man eine Lösung, irgendwie finden wir da raus. Und wenn du diese verlierst, ne, also wenn deine Haltung dadurch gekennzeichnet ist, dass du in diesem Pessimismus verfällst, dann wird's schwierig. Dann wird's sehr schwierig. Und Gründe gibt's genug. Das haben wir, glaube ich, in den Podcasts vorher schon gesagt. Das ist, die Verlockung ist immer groß, in dieses Negative zu kommen. Aber bevor ich jetzt,
gerade
bevor
wir jetzt, Lehrer, ne?
Ja, ja, ja.
Das Jammern ist des Leders Gruß.
Ja, genau. Mensch, unsere Bimmel hatten wir ja eigentlich noch. Also wenn wir heute in der Folge jammern, dann müssen wir bimmeln und einen Euro unbedingt mal wieder einzahlen in die Appleboy-Kasse und uns hier bei mir treffen und Apfelwein trinken. Nein, aber bevor wir abschweifen. Also, Haltung an
Alex,
sich.
Alex, was ist, bevor du startest, du bist ja Sportler, ne? Was ist Haltung aus Sportlersicht? Wie würdest du das aus sportlicher Sicht erklären?
Ja, Haltung. Also mir ist es schon damals so begegnet, dass ich habe jetzt 25 Jahre Fußball gespielt, also jetzt echt nicht, also niederklassig, muss ich dazu sagen. Aber es ist mir schon damals so aufgefallen, dass es halt so Leader-Typen gab, so Winner-Typen, ne, die halt aus dem Sport heraus genau das so, also die einfach an sich geglaubt haben, die ans Team geglaubt haben und aus dieser inneren Haltung heraus ihr Verhalten geprägt war. Ne? Also das ist eigentlich das Spannende und da möchte ich
Haltung und Verhalten, ja,
ist genau schön. Also da möchte ich eigentlich einsteigen, weil das ist das, was ich so für mich stand Oktober 2025 für mich herausgefunden habe, dass Haltung zu 90-95% etwas ist, was sich unterbewusst irgendwo im Laufe unseres Lebens ja eingestellt hat und letzten Endes unser tägliches Verhalten dann aber auch prägt. So, und Haltung besteht aus drei Komponenten runtergebrochen. Ja. Der erste Punkt ist erstmal, Haltung entsteht aufgrund von Erfahrungen, die ich mache. Diese Erfahrungen prägen tiefsitzende Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze wiederum, die prägen unsere Wahrnehmung. Und erst dann kommt im Prinzip so der Cut und die Spitze des Eisbergs ist dann unser Verhalten. Ja? So, wenn wir das jetzt mal beispielsweise auf den Lehrberuf direkt mal adaptieren, also wir müssen ein bisschen vom Sport ja wegkommen, wollen ein bisschen auf den Lehrberuf gucken. Erfahrungen sind Wikipedia oder wenn man jetzt einfach mal sich interessiert für Erfahrungen, was sind eigentlich Erfahrungen? Erfahrungen sind Dinge, die mir im Leben passiert sind oder auch nicht passiert sind, die mir nur gesagt wurden. Ja? Und die dazu führen, dass ich bestimmte Glaubenssätze habe. Ja? Also Beispiel, eine Schülerin kommt mit 6 Jahren in die Schule. Die Eltern sagen ihr schon, Mathe kann bei uns keiner, wird uns nicht wundern, wenn du es auch nicht kannst. Ja? Und dieses Mädchen hat zum ersten Mal Matheunterricht, hat noch gar nicht die Erfahrung mit Mathe gemacht, aber hat im Prinzip schon die Erfahrung gesammelt durch ihre Eltern, die sagen, Mathe kann bei uns keiner in der Familie. Ja? Ihr Glaubenssatz ist also, oh, da ich zu dieser Familie gehöre, wird es sehr wahrscheinlich auch bei mir der Fall sein, dass ich Mathe nicht kann.
Das ergibt total Sinn. Und wir können das ja auch weiter deklinieren zu Lehrern, die haben ja auch ihre Glaubenssätze von wegen typisch Alexander wieder, die machen das eh nicht, die sind doch alle faul, warum passiert mir immer sowas, immer kriege ich die doofe Klasse. Diese Glaubenssätze, die tragen sich ja bei Schülern durchs Leben, genau wie bei Lehrern. Kann man die nachträglich verändern, Alex?
Ja, das ist Training, wie im Sport. Und hier kommen wir eigentlich wieder zum Sport. Also ich will es erstmal zu Ende führen. Also dieses Mädchen beispielsweise, ne, das in Mathe jetzt nicht an sich glaubt, weil in der Familie niemand an sich glaubt oder auch die Erfahrung dann gesammelt hat, dass man halt in Mathe schlecht war, das wird in der Wahrnehmung viel, viel defizitorientierter unterwegs sein. Ja, also ne, in dem Moment, wo sie Aufgaben richtig löst, ist es so, dass sie dem gar nicht so die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit schenkt, sondern eher bei Fehlern. Ja, so nach dem Motto, ach ja, jetzt beginnt's langsam. Jetzt werde ich in Mathe langsam schwach, aber hat ja Mama schon gesagt. Und Papa, die waren ja auch in Mathe nicht so gut. Ja, und jetzt kommt das bei mir auch. Das scheint ja normal zu sein. Ja, also sie glauben jetzt in diesem Fach beispielsweise nicht an sich und nehmen Fehler verstärkter wahr. Ja, gleichzeitig ist das Verhalten dann so, dass sie natürlich, also das ist das, was wir Lehrer wieder sehen, sie wird ablehnender, sie mag Mathe nicht, sie resigniert, sie ja stumpft ab und das ist nur das, was wir an der Oberfläche erkennen. Was vorher stattgefunden hat, das ist eigentlich das Spannende, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen, zu fragen, so, woran liegt das bei Mathe? Glaubst du da eigentlich an dich? Glaubst du an deinen eigenen Erfolg? Und wenn dann das Kind zum Beispiel sagt, ja, nee, und Mama, Papa hatten auch schon gesagt, irgendwie Mathe ist bei uns nicht so oder so, dann müssten wir eigentlich hellhörig werden, weil wir dann wissen, da findet im Prinzip schon sowas, was man ja aus dem Mentaltraining Priming Mindset, ist ja so ein bisschen,
ja, genau.
Ich mag den Begriff nicht mehr so, aber wo schon irgendwas vorgeprimed ist. Und das ist dann schon interessant. Und klar, jetzt müssen wir eigentlich auch schauen, erstens, Tobi, welche Erfahrungen sammeln wir eigentlich in Schule? Welche Glaubenssätze bilden sich heraus? Und was nehmen wir täglich also wahr? Das wird spannend. Ja, aber kannst du erstmal selber.
Ich ergänze auch noch zu, wie können wir einen Raum schaffen als Lehrer, in dem Schüler positive Erfahrungen machen können und Glaubenssätze aufbauen können, die zuträglich und konstruktiv sind. Das ist ja auch etwas, was wir bewusst gestalten und konstruieren können. Fragezeichen. An die zuhören, der Alex, der ist voll der Profi und man sieht richtig, wie Alex so aufblüht und lächelt und strahlt, weil das ist das Thema, wo Alex halt, also Haltung und Potenzialentfaltung, ne Alex, das sind so Themen, Herzensthemen von dir. Wir haben ja mal Herzensthemen gesammelt und Haltung ist ein Herzensthema von dir.
Absolut. Absolut. Jetzt überleg dir doch mal, Tobi, du hättest jemanden, und das finde ich eigentlich das Spannendste, du hättest einen Lehrer, bei dem du nur das Verhalten siehst, ja, der morgens beispielsweise im Optimalfall noch kurz einen Kaffee getrunken hat, danach mit einem leichten Lächeln im Gesicht zur Klasse kommt, die Klasse nett und freundlich begrüßt, der zu den Kindern reingeht und im Prinzip, ja, wir hatten es schon vorher mal gesagt, sie wirklich mal fragt, ne, wie geht's euch denn? Alles klar bei euch? Einen kurzen, ruhigen, interessierten Einstieg. Also das ist, wie gesagt, nur das Verhalten, das du siehst, ja. Und ich freue mich heute bei euch zu sein. Also welcher Lehrer sagt sowas, ne? Oder ich freue mich bei euch sein zu können. Also ich finde, Tobi meldet sich ganz, ganz interessiert. Ja, aber was macht denn das aus? Ne? Wir müssen jetzt immer mal an die Schüler denken, wenn die Schüler so eine Lehrkraft sehen. Das ist etwas so Intensives, so Schönes, so Tiefgehendes, dass sollte man sich, also von daher, du sagtest, wie kann ich Haltung trainieren? Das Training an der eigenen Lehrerhaltung muss ein Prozess sein, der bis 65, 67, wie auch immer, ständig bleibt dieses neugierig weiter sein wollen. Ich hab mich gerade so eine Stunde, bevor wir jetzt gerade den Podcast hier aufnehmen, nochmal stärker eingelesen in bestimmte Dinge. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein solcher Lehrer, den ich gerade beschrieben habe, anschließend super leidenschaftlich und interessiert, meinetwegen auch frontal, sein Thema der heutigen Stunde präsentiert?
Alter, das zieht doch total, das ist es ja, ob frontal oder nicht, wenn der Lehrer motiviert ist und vor Energie strahlt. Ja. Es gibt dieses Zitat, wahrscheinlich kennst du das, ich würde das gerne einmal umbiegen, das trifft es auf den Punkt, was du sagst. Es gibt ja dieses Zitat, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles vergessen haben, was wir in der Schule gelernt haben.
Ja,
das ist
ja,
dann die Bildung. Und ich würde das umbauen zu, wenn wir alles vergessen, was wir in der Schule an Inhalten gelernt haben, dann haben wir immer noch etwas, was wir mitnehmen, und das ist die Haltung, der Lehrkräfte. Also wir nehmen eine Haltung mit aus dem Unterricht. Auch wenn wir die Inhalte vergessen haben, wenn wir uns nicht mehr an die Mathematik erinnern oder an französische Vokabeln, eine Grundhaltung, Hashtag Demokratieerziehung, eine Grundhaltung, die nehmen wir mit und verinnerlichen die für unser weiteres Leben. Und das ist was, hallo, da rücken die Inhalte fast in den Hintergrund, ne? Da sind wir da bei dieser Demokratieerziehung und bei der Mündigkeit?
Tja, also wenn du das schon so sagst, ne, das nehmen wir mit. So, und jetzt überleg dir doch mal bitte, jetzt wird es nämlich richtig spannend, ja? Jetzt überleg dir doch mal bitte, welche Erfahrungen sammeln wir hier in unserem Kulturkreis bezüglich Schule? So, erstens, wir sammeln schon die Erfahrung im Alter von 4, 5 Jahren beispielsweise oder spätestens, wenn es dann in die Schule geht und man fragt, gefällt es dir denn in der Schule noch? Ja? Oder, ja, oder wenn ja, ich, genau. Oder wenn ich hier im Stadtteil das Plakat sehe, das Schönste am Schultag ist die Busfahrt nach Hause und ein Kind steigt in den Bus ein, freudestrahlend, weil es nach Hause geht. Also mal abgesehen davon, dass das Plakat gar nicht geht, weil man weiß ja gar nicht, ob die es zu Hause überhaupt schön haben oder zu Hause sein wollen. Ist das etwas, oder du kaufst diese Karten zur Einschulung, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
Und der da Ernst läuft des Lebens, oh, ich krieg das Kotzen.
Ja, und da, genau, und da läuft der kleine Ernst irgendwie zur Schule rein. Ne? Also das sind so Dinge, du sammelst diese Erfahrung als 5-6-Jähriger und es signalisiert dir schon, Schule ist kein Ort, an dem ich Spaß haben kann.
Das ist irgendwas komisch, ja, genau.
Ja, genau. Ne? Es ist ein Ort, an dem ich keinen Spaß haben kann. Und jetzt kommt es nämlich aus neurowissenschaftlicher Sicht beispielsweise. Ja. Spaß und Neugierde sind der Antrieb schlechthin. Ich habe mir da ein paar Notizen zugemacht. Ne? Wenn zum Beispiel Professor Dr. Manfred Spitzer, ja relativ bekannter Neurowissenschaftler, sagt, ich zitiere, Neugierde setzt im Gehirn opiumähnliche Stoffe frei. Wir kriegen das Gefühl, das macht Spaß. Und der Neurotransmitter Dopamin wird über weite Teile des Gehirns ausgeschüttet und bewirkt somit, dass rascher und mit Freude gelernt wird. Neugierde ist also ein ganz wichtiger neurologischer Prozess, der bei nachhaltigem Lernen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und die Haltung eines neugierigen Menschen zu erhalten, ist meiner Meinung nach das größte Ziel, was wir bildungspolitisch haben sollten.
Krass, da bin ich komplett anderer Meinung.
Krass.
Und trotzdem würde ich voll unterschreiben, was du sagst. Ja. Ist lustig, ja.
Ja, ja, ja.
Wir driften jetzt, also das Problem ist halt, sobald es um Haltung geht, geht es ja um die Metaperspektive auch, wofür ist Schule da und so. Du sagst, das oberste Ziel von Schule sollte sein, eine natürliche Neugierde zu erhalten und bestärken. Ich, vielleicht nenne mich Pädagogen oder so, ich sehe tatsächlich Mündigkeit als oberstes Ziel von Schule. Mhm. Oberstes Ziel von Schule sollte sein, Mündigkeit herzustellen. Schüler, die bereit sind, ihre Stimme einzusetzen und ihren Mund aufzumachen, um für die Würde ihrer selbst und für die Würde anderer einzutreten.
Ja.
Das ist für mich so eine grunddemokratische Fähigkeit, die alle Fächer irgendwie mit einschließt als Werkzeug, weil du zum, ich sag meinen Schülern in Pedda, sage ich immer, Mündigkeit ist die Fähigkeit, das Maul aufzumachen. Für diese Fähigkeit brauchst du ja dann Werkzeuge und das ist dann Physik und Mathematik und Sport und dann hast du deine Werkzeuge, das sind so Hilfsmittel.
Mhm.
Aber das Ziel, die oberste Haltung ist Mündigkeit als Bereitschaft, dich einzusetzen für die Gesellschaft
aber, Tobi,
und für die Würde anderer. Ja.
Aber Tobi, ich will dich jetzt nicht unterbrechen.
Ja.
Aber ist
bitte.
Aber ergibt sich Mündigkeit denn nicht aus Neugierde heraus? Also jetzt mal andersrum. Hm? Wenn du neugierig bist bezüglich eines Themas, ja, meinetwegen, es geht jetzt darum, sollen die Handys verboten werden in der Schule. Ja, da ist erstmal jedes Kind neugierig. Ja, und aus dieser Neugierde heraus sammelst du viel lieber Fakten, Argumente, Fachwissen und so weiter an, um dann mündig zu werden und dann das Maul aufzumachen, ja, so wie du es gesagt hast.
Ja.
Ne? Also die Neugierde ist doch Grundvoraussetzung dafür, oder nicht?
Ah, wenn ich deine Neugierde lese als Offenheit, als grundlegende Haltung der Offenheit, dann würde ich das unterschreiben. Ja, genau. Ich bin offen für Neues. Das ist ein schönes Wort. Neugierde als Offenheit für Neues. Das hat auch unsere Universität Duisburg-Essen als Slogan. Universität Duisburg-Essen, offen für Neues. Und finde ich schon geil eigentlich so, ne? Man ist offen für Neues. Das, Das hat auch was mit, weißt du, ich finde, jetzt sind wir voll in Haltung drin, ne? Das hat ja auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Wir sollten als Schule den Schülern ja beibringen, einander zu respektieren, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen und so Demokratiebildung halt. Und da hat Offenheit auch für die Lebensweise des anderen, ein Respekt, eine respektvolle Offenheit für die Lebensweise des anderen, hat er auch seine Berechtigung, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, also,
ich hab, ja. Ja. Alex, ich habe auch eine Studie, die lese ich mit meinen Schülern gerne in Pädagogikunterricht, wenn es um die Frage geht, was macht eigentlich gute Schule aus? Und Michael Rutter, das ist ein Forscher, der hat eine Studie, boah, schon vor 20, 30 Jahren rausgebracht, die ist 15.000 Stunden. Das ist die Zahl, ist die Zeit, die Schüler im Schnitt in einer Schule verbringen. Und in dieser Metastudie erforscht Michael Rutter, welche Faktoren gute Schule ausmachen. Und er sagt, ja, Klassengröße nicht wirklich und Schul- und hier Unterrichtsform, Sozialform macht auch nicht so richtig groß was aus. Aber, und jetzt kommt's, der größte und signifikanteste Faktor für erfolgreiches Lernen, der größte und signifikanteste Faktor für erfolgreiches Lernen ist Schulethos. Er nennt es das Ethos einer Schule, ja. Also die Summe an Haltungen und Werten, die eine Schule vertritt. Wenn eine Schule ganzheitlich das lebt, für was sie steht und diese Werte positiv sind, dann hat das Auswirkungen auf das Lernen der Schüler, unabhängig davon, wie groß die Klasse ist. Und dann ist es nicht so wichtig, welche Unterrichtsform der Lehrer benutzt, sondern diese emotionale, diese Haltungsform der gesamten Schule, Ethos nennt er das, die beeinflusst das Lernen viel mehr als alles andere. Und ich finde, das ist eine coole Erkenntnis, ne? Weil das sagt, es ist eigentlich ein weicher Faktor, der aber dafür sorgt, dass Lernen im Nachhinein dann auch wieder besser funktioniert. Das und da sind wir jetzt, wie bei letzter Folge, da sind wir bei Fehlerkonzepti, was sind eigentlich Fehler, wie gehen wir mit Fehlern um und so. Da sind wir bei diesem Ethos, ne? Wie gehen wir um mit Neuen, wie respektieren wir einander?
Fehler sind Helfer, ja.
Fehler sind Helfer, oh. Wenn Alexander das so sagt, ist das das Feedback einer Zuhörerin, einer ehemaligen Referendarin von mir, die mir geschrieben hat und gesagt hat, hey, Imposter-Folge, mega cool, Dankeschön dafür. Und dann hat Judith, Grüße an dieser Stelle, von ihrer Tochter berichtet, die an der Grundschule eingeschult wurde. Und da haben die direkt zu Anfang gestartet in der Grundschule mit Fehlern und haben die Buchstaben neu arrangiert und daraus Helfer gemacht. Und da sind wir auch beim Ethos einer Schule, Alexander, ne?
Überleg dir
Fehler
mal.
Als Helfer. Hm?
Überleg dir mal, ne? Das, was ich anfangs gesagt hatte, wenn die Haltung auch aufgrund von Glaubenssätzen entsteht und der Glaubenssatz einer ganzen Schule lautet, bitte mach Fehler und Fehler sind Helfer. Ja, also ja. Das kann ein ganzes Kollegium mitprägen, hoffentlich, ne, um das auch genau so zu leben. Und es sollte vielleicht auch ein ganzes Kollegium mitprägen. Und was ist das für ein Signal auch an die Erhaltung von Neugierde bei Schülerinnen und Schülern? Ja,
ja.
Bleib neugierig und probier dich aus. Und wer nichts macht, macht nichts verkehrt, so nach dem Motto. Also mach einfach und wir feiern fast die Fehler. Da sind wir wieder bei dieser Fehlerkultur. Und wie wichtig ist das, ne? Also,
ich habe dir ja schon mal unter vier Augen erzählt, Alexander, wie ich an der Laborschule in Bielefeld war, ne? Ich mache das jetzt noch mal kurz für die, die uns hier zuhören. Das ist ein Jahr, ein gutes Jahr her. Da hat eine Freundin von mir mit Bekannten einen Besuch in der Laborschule in Bielefeld organisiert. Das ist die Laborschule in Nordrhein-Westfalen, wo man alternative Schulkonzepte ausprobiert und Unterricht, wie er eigentlich sein sollte, wie jeder weiß, dass er sein muss, aber wie es irgendwie nicht Einzug hält. Ich bin reingegangen, wurde eingeteilt in Kurs Kochen von Klasse 9, 10, 11 oder 8, 9, 10. Die haben altersgemischte Klassen. Ich habe da gesessen und mir ein Tränchen verdrückt, Alexander, weil die Schule so das gelebt hat, wie wir eigentlich fühlen und wissen, wie Schule sein muss. Offenes, neugieriges Arbeiten ohne Lehrer, der Dinge bestimmt und vorgibt. Ich saß in Stunde Kochen und der Lehrer, die haben mit einem gemeinsamen Impuls gestartet und es ging ums Thema gesunde Ernährung. Und dann konnten die Schüler sich in kleinen Gruppen selbst daran machen. Einer hat mit einer Pilzkiste Pilze gezüchtet, der andere hat ein Kochbuch gestaltet. Und so. Es war so angenehm in einer Schule, wo sich Lehrer und Schüler duzen. Denn die Grundhaltung der Schule ist Handeln auf Augenhöhe. Lehrer und Schüler haben den gleichen Wert, sie agieren auf Augenhöhe. Und wenn du siehst, dass, hallo, eine Französischlehrerin, eine Französin geduzt wird, ich habe gedacht, die Hölle friert zu. Es war toll. Wir können gleich noch darüber reden. Ich habe das ja auch in meinen Unterricht getragen mit dem Duzen, was das so gemacht hat. Aber Alexander, das hat so viel Auswirkungen auf das Lernen und auf das Gefühl gehabt, was da für eine allgemeine Stimmung in der Schule geherrscht hat. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Das würde ich mir für so viele Schulen wünschen. Eine Haltung der Offenheit. Je öfter ich das sage, umso geiler finde ich das Wort, Alexander. Eine Haltung der Offenheit.
Ja, ach, das ist es ja auch. Also das erleichtert so viel, wenn man, oder überleg mal, ne, wenn die Schulleitungen sowas auch einfach immer erlauben, ne, zu duzen. Und warum bleiben wir immer so krampfhaft bei dem Sie beispielsweise, ne, wenn es doch eine viel größere Verbundenheit schaffen kann, einfach du zu sagen? Und
du sagst, die Schulleitung erlaubt, ich habe einfach nicht gefragt.
Ja, aber manche Zuhörerinnen und Zuhörer trauen sich ja vielleicht nicht, ne, weil sie natürlich dann auch vielleicht Angst haben, dass jemand anders das dann rausfindet oder dass die Kinder das sagen, wir dürfen Frau XY, Herrn XY duzen und das vielleicht komisch ankommt. Ne? Und da ist es wieder so dabei, dass ich sage, du brauchst eigentlich die Haltung als Lehrkraft auch selber mutig zu sein. Also gerade zum jetzigen Zeitpunkt einfach mal Dinge zu probieren, die so außergewöhnlich sind, wobei, ja, dieses Duzen, das ist ja so eine ganz kleine Stellrad eigentlich nur, ne? Aber es, wie du sagst, es kann so viel bewirken. Und dann einfach zu sagen, so, ich probiere das jetzt aus. Also einfach, komm, es ist doch egal, was XY sagt. Es ist doch vielleicht auch manchmal egal, was die Schulleitung jetzt dazu sagt. Je nachdem, was soll denn passieren? Soll ich jetzt hier ein Disziplinarverfahren deswegen kriegen oder sonst was?
Lehrer, die haben geunkt. Die haben mir richtig ausgemalt, ich liebe meine Kollegen, ne? Also ich habe die wirklich lieb und wir können auch miteinander streiten und in Streit dann gab es auch durchaus Widerspruch und dann haben Lehrerkollegen mir gesagt, boah Tobi, die verlieren total den Respekt vor dir, wenn du das machst und du verwischst und die Kinder, du tust den Kindern keinen Gefallen, weil du in eine Kollegialität hineinrutscht, waren Befürchtungen, keine Fakten, sondern Befürchtungen, die kamen.
Ja.
Und wir haben dann in meinem Pädagogkurs einfach versucht, mach klug gespielt. Haben eine ganze Doppelstunde diskutiert. Wir haben Rede und Gegenrede gemacht. Schüler, die dagegen sind, dass wir uns duzen, sollten erst ihre Argumente bringen, was dagegen spricht. Dann jene, die sagen, dass sie dafür sind, haben ihre Argumente gebracht, was dafür spricht. Ich dann übrigens auch. Dann haben wir abgestimmt. Die Abstimmung hat gesagt, es sind mehr, die dafür sind. Das ist für mich auch Teil von Partizipation und Teilhabe, ne? Und dann sind wir zum Du übergegangen. Und soll ich dir was sagen? Die Welt ist nicht untergegangen.
Ja, genau.
Alle Ängste haben sich in Luft aufgelöst. Ganz im Gegenteil, die Schüler waren noch vorsichtiger als sonst, was Sprache angeht. Eben weil sie unbekanntes Terrain betreten haben. Und für mich habe ich reflektiert, Sprache schafft keinen Respekt, sondern Sprache spiegelt Respekt. Und ob ich duze oder nicht, hat es keine Auswirkung auf den Respekt, den ich zu einer Person habe. Ich kann auch Menschen disrespektieren, die ich sieze, ne?
Ja.
Sondern Sprache spiegelt den Respekt, den ich für einen Menschen habe. Der Umgang, der spiegelt den Respekt. Und den haben wir noch bewusster wahrgenommen. Und soll ich das sagen? Es war deutlich mehr auf Augenhöhe. Und trotzdem hatten die Kinder kein Problem, weil ich ihre Abi-Klausuren korrigiert habe und so. Also es hat jetzt nicht dazu geführt, dass Sodom und Gomorra ausgebrochen ist. Im Gegenteil.
Ja. Das ist doch, guck mal, das ist genau das Interessante. Ich habe mal wieder diese Haltungstheorie, die ich am Anfang der Folge vorgestellt habe. Ne? Also, du hast niemals in deinem Leben die Erfahrung gesammelt, selbst gesammelt, was passiert, wenn du duzt, ja, oder wenn du dich duzen lässt. Du hast allerdings diese mangelnde Erfahrung ausgeglichen durch vielleicht ja Kommentare von außerhalb, die sagen, ja nee, das macht doch besser nicht. Und Achtung, jetzt wird dir durch eine Erfahrung, die dir von außen rangetragen wird, obwohl du sie nicht selber gesammelt hast, ein Glaubenssatz im Kopf implementiert. Ja,
ja genau.
Wenn der Glaubenssatz lautet, so, wenn du dich duzen lässt, dann verlieren die den Respekt vor dir. Ohne einen Beweis, ohne einen Beweis. Ja, so, letzten Endes die Wahrnehmung, gut, können wir jetzt nicht schulen, weil wir probieren es ja nicht aufgrund des Glaubenssatzes, ja, aber das Verhalten ist, ich mache nichts. Also ich lasse alles genauso, wie es vorher war. Ja,
frei nach Volker Pispers, bloß keine Experimente, ne?
Genau.
Bloß keine Experimente.
Also der Glaubenssatz entmutigt. Ja? Also entmutigt dich, dann was Neues zu probieren. So, und genau an dem Punkt, deswegen ist es mir so wichtig, ich versuche jetzt wirklich, ich sage das ganz ehrlich, seitdem ich mich mit dem Punkt Haltung befasse, versuche ich mich darin zu trainieren, zu üben. Immer Erfahrung, Glaubenssätze, Wahrnehmung prägen mein Verhalten. So was glaube ich eigentlich und warum. Und das hat eine ganz entscheidende Bedeutung beispielsweise auch daran, ob ich irgendwann den Glauben an die Gen Z oder an meine Schülerschaft verliere. Und da bin ich, habe ich gemerkt, wir müssen eigentlich dahin kommen, für uns als einzelne Lehrkraft, dass wir uns immer hinterfragen, was macht gerade das, was ich hier in der Schule sehe und erlebe, mit meinen Glaubenssätzen? Glaube ich noch an meine Wirksamkeit als Lehrkraft? Glaube ich noch an meine Schüler? Und so weiter und so fort. Und dann, wenn du nicht mehr an deine Schüler glaubst oder sagst, sie werden alle immer frecher und die sitzen nur noch da lethargisch rum und mit ihrem Smartphone, da setzt Verbitterung ein, die dazu führt, dass dein Verhalten sich anpasst. Du motzt mehr rum, du bist unzufriedener, die Schüler merken das, weil letzten Endes führt das ja zu einer Reaktion der Schülerschaft, die werden dann auch frecher und die pumpen dann auch mehr rum und Achtung, das ist so eine Art Reality-Loop, ja, also dein Verhalten,
ich hoffe, es krass,
ja. Dein Verhalten prägt jetzt die Reaktion der Schülerschaft, weil du griescremiger bist, weil du schlechter gelaunt bist und immer alles bei den Schülern ablässt, reagieren die genauso, Resonanz und Achtung, dadurch machst du wieder eine neue Erfahrung, die dir in deinem Glaubenssatz aber recht gibt. Verstehst du? Also du hast vorher den Glaubenssatz, die sind alle total frech geworden und so weiter. So agierst du auch dann, ja.
Natürlich, man motzt dann ja nicht zwangsläufig mehr rum.
Ja.
Woraufhin die Schüler mehr in den Widerstand gehen.
Genau.
Was
sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Ja, was würdest du Lehrkräften raten, die in so eine Verbitterungsspirale reinrutschen? Weil ich würde wirklich mit der These starten, die allermeisten Lehrkräfte rutschen optimistisch in den Beruf und haben eigentlich Bock auf den Job.
Absolut.
Aber manche rutschen dann einfach in so eine Verbitterungsschleife, wo die dann irgendwann feststecken. Was rätst du solchen Lehrkräften?
Also erstmal auch aufgrund dessen, was wir gerade gesagt haben, Transparenz schaffen. Also einfach die eigenen Glaubenssätze wirklich mal für sich, wie denke ich über Schule? Wie denke ich über meinen Beruf? Wie denke ich über meine eigene Einstellung? Sowas mal aufzuschreiben, sich zu notieren und dann auch zu überlegen, so wie verhalte ich mich denn? Weil ich bin ja eben immer Vorbild im Klassenraum. Ne? Und wir haben dann anfangs drüber gesprochen, ja, ein Lehrer, der freudestrahlend da morgens in den Klassenraum geht und fragt, wie geht's euch? Und mit Neugierde und Interesse seinen Stoff vermittelt. Das kann eigentlich eine Lehrkraft nur dann, wenn man sich wirklich der eigenen Haltung bewusst wird, immer nach und nach. Und bei mir ist es so, dass ich ganz, ganz oft über meine eigene Haltungsentwicklung auch nachdenke. Wir haben zum Beispiel mal in einer vorherigen Folge dieses Stärkenband vorgestellt, ne, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal auf Jammern verzichten. Lass uns doch mal auf Lästereien verzichten. Und das ist ja das. Ne? Wenn ich dann aber an einem Tisch sitze im Lehrerzimmer, wo es die ganze Zeit nur darum geht, wie ich sag's jetzt mal, wie scheiße alles ist, ne, wie doof das Bildungssystem ist und so weiter. Was macht denn das? Also das sind ja Glaubenssätze, das ist ja Verhalten, das ist ja Nörgelei. Die ganze Zeit nonstop.
Ja, Alter, das setzt sich fest im Kopf, natürlich. Du siehst auch irgendwann nur noch Scheiße. Ja,
und deswegen distanziere ich mich da. Also ganz klar, ich will meine eigene Haltung nicht ruinieren. Ne?
Du bist, was du isst. Das sagt man ja auch bei Ernährung. Und so, wenn du dich nur von Junkfood ernährst und von Zuckerzeug und so, dann setzt du an. Von der Haltung und mental bist du das, womit du dich fütterst. Ich hätte auch noch einen Tipp. Nämlich einen, den ich gerade selber bei mir erlebe. Ich will nicht sagen, dass ich mich in so einem Teufelskreis befunden habe, aber schon auf Abwägen, was meine allgemeine Motivation und meinen Antrieb angeht im letzten Schuljahr. Ich habe das wirklich krass gemerkt. Bin ja jetzt in Elternzeit für 4 Monate und dieser Abstand, der hilft total, um sich neu zu verorten. Ich merke so nach Monat 3,5, dass ich langsam wieder Bock auf Unterricht habe. Und das ist schön. Cool. Wenn also jemand merkt, dass er sich in dieser Spirale befindet, dann gibt es immer Möglichkeiten, um Abstand zu kriegen. Ne? Es gibt Sabbaticals, die wir uns mega gut nehmen können als Lehrer. Wie heißt die? Hat denn anders bei uns? Sabbatjahr heißen die ja. Sabbatjahre, die man sich nehmen kann oder Freistellungen oder eine Kur oder so. So ein Abstand, der hilft, glaube ich. Und ich habe noch was Zweites, was Haltung und Kraft gibt. Und das ist der Austausch mit positiven, zugewandten Menschen und Kollegen. Mhm. Alexander, absolut. Ich denke an unsere Freundin Bianca, eine gemeinsame Freundin von Alexander und mir, durch die Alex und ich uns überhaupt nur kennen. Und Alex strahlt ja. gerade, wenn er an Bianca kennt. Ja.
Danke, Bianca.
Und Bianca hat immer mal wieder so ein, ich nenne das in meinem Kopf intern Revoluzzer-Treffen. Das sind in Schule agierende, also Lehrer, aber auch Schulleiter und so ganz viele, die irgendwie Bock haben, Schule geil zu machen. Und wenn man mit denen zusammen ist, nach 2 Stunden hat man wirklich aufgetankt, wie ein ideelles Spa, wo man sich auftanken und Energie gewinnen kann. Die beiden Tricks hatte ich. Abstand und mit Menschen umgeben, die positiv sind.
Absolut. Und ich habe dann auch direkt die Methode der Woche.
Lächeln. Ja. Das war jetzt so nicht geplant. Ich bin neugierig, Alexander.
Ja, aber es passt gerade so schön. Es gibt aus dem Coaching eine Übung, die ich auch nutze, um ja meine Haltung zu trainieren oder ja meine Zuversicht wieder zu füttern. Und das ist die Methode, das Energiefass. Und vielleicht kennst der ein oder andere Hörer, aber die Methode ist so simpel wie genial eigentlich. Also stell dir morgens, wenn du aufstehst, ein Energiefass vor, das meinetwegen zu 80-90% gefüllt ist. Und jetzt überlege dir über den Tag verteilt, was sind Menschen oder auch Situationen im Alltag, die mir Kraft ziehen, also Energie ziehen und mein Fass leeren? Und was sind natürlich im Gegenzug Menschen, Aktionen, Situationen, die mir wieder Energie liefern und mein Energiefass wieder füllen. So, und das habe ich für mich gemacht und habe mich wirklich mal hingesetzt und für mich war relativ schnell klar, es gibt 2, 3 Kollegen, es gibt dich, Tobi, muss ich ganz klar auch sagen, es gibt Bianca, es gibt so viele, so viele nette Menschen, die einfach Bock haben und was tun wollen, wahrscheinlich ist so auch der Podcast entstanden, einfach um dieses Positive ja zu sehen und diese Zuversicht ausstrahlen. So, und die Menschen habe ich mir aufgeschrieben, die dies im Kollegium betrifft, mit denen verbringe ich viel mehr Zeit. Andere Tische, andere Situationen versuche ich absolut zu minimieren. Ja, von Leuten, wo ich weiß, dass die Haltung eigentlich sehr negativ ist. Ja, aber trotzdem versuche ich mich trotzdem auch mal mit denen zu unterhalten. Du willst ja vielleicht da auch mal was Positives erreichen im Optimalfall. Aber ich weiß auch ganz klar, ich war zum Beispiel Zeugnisschreiber. Ich glaube, das hatte ich noch nicht berichtet. Ich war Zeugnisschreiber bei uns. Und diese Zeugnisschreiberaktivität habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich so dachte, ach ja, ist ganz cool und Wertschätzung meinerseits. Außerdem könntest du damit ja mal befördert werden und so. Aber diese Tätigkeit hat mir dermaßen Energie gezogen. Mein Verhalten dementsprechend war Gereiztheit gegenüber Vorgesetzten und so weiter. Also letzten Endes habe ich die Tätigkeit nur aus extrinsischer Motivation heraus gemacht, aber sie hat mir unglaublich Energie gezogen. Ne? So, dass ich sie dann auch dran gegeben habe. Jetzt bin ich Beratungslehrer bei uns und diese Beratungslehrertätigkeit, die gibt mir unglaublich viel Energie. Obwohl ich viel, ne, ich arbeite genauso viel, aber halt eine Tätigkeit, die meinen Talenten, die meinen Stärken, die meinen Vorlieben entspricht. Und das ist nämlich dann ja auch nochmal etwas, wo ich auch selber bemerke bei Lehrkräften, die, gleich komme ich auch zum Ende, bei Lehrkräften, die für sich im Schulalltag etwas entdecken, wo sie total aufblühen, wo sie ein Talent, eine Leidenschaft für haben. Themen natürlich im Unterricht bei den Fächern, die man studiert hat, aber darüber hinaus, unser Schulsozialarbeiter ist mir da immer so gut im Gedächtnis, vielleicht hört das auch, der liebe Jan, der sagt,
hallo Jan, liebe Grüße.
Der hat mir mal gesagt, ich sag so, hey, wieso bist du so freudestrahlend, wieso bist du so gut drauf? Und normalerweise sagt er immer, du Alex, boah, ich hab immer mit ganz vielen, auch schlimmeren Fällen zu tun als Schulsozialarbeiter, aber jetzt habe ich die Erlaubnis oder er darf seit, ich glaube, 2, 3 Jahren mit 2 Lehrern zusammen unsere Schülerfirma leiten, die Printwerk heißt. So, und Printwerk, er ist unglaublich kreativ. Also er ist wirklich gut in dem, was er tut und kann total tolle Sachen machen und darf sich austoben mit den Schülern im positiven Sinne und hat eine Tätigkeit gefunden. Er hat gesagt, du Alex, ey, mit Sicherheit arbeite ich da jetzt nicht weniger, sondern ich habe einfach einen Tag in der Woche, wo ich einer Leidenschaft nachgehen kann im schulischen Kontext und die Schulleitung lässt mich. Wie cool ist das denn? Und seine, ne, das bietet ihm viel mehr Energie für den Rest der Woche auch noch. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber
für alle, die jetzt zuhören und sagen, Tobi, Alex, das ist ja überhaupt nicht praktikabel, was ihr da sagt. Und es gibt einfach Dinge, die kann man nicht ändern in Schule und die mir total Energie rauben und so. Das würde ich auch so bestätigen. Es gibt Dinge, die können wir einfach nicht ändern. Verwaltung und Administration, Klausuren korrigieren, das ist ein Fixum. Da können wir nichts dran tun. Was du aber vorschlägst, ist ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und mit offenen Augen durch die Welt gehen, was raubt uns Kraft und was könnte uns Kraft geben.
Ja.
Und wenn wir die Dinge, die uns Kraft rauben, nicht löschen können oder lösen können, dann noch zumindest ein Ding hinzufügen, was uns Kraft gibt. Was zunächst paradox klingt, weil wir mehr machen, aber im Energiehaushalt würde es vielleicht dazu führen, dass wir energiepositiv aus einem Tag gehen. Und ich kenne so viele Kollegen, die energienegativ aus Tagen gehen. Und zwar so energienegativ, dass auch das Wochenende nicht genügt, um wieder auf Null zu kommen.
Ja, ja. Also ich bin mir dessen auch bewusst. Ich rede hier die ganze Zeit euphorisch davon, ne? Und ich weiß nicht, ob unsere Folge eine Hilfe sein kann für diese Zuhörerinnen und Zuhörer, die genau dieses Gefühl haben.
Ne? Und gleichzeitig, es gibt da so viele von.
Und ja. Es gibt so viel und es tut so mir so leid. Es tut mir so leid. Ne? Und wahrscheinlich ist es auch deswegen Grund, warum ich dieses Haltungsthema immer so gerne weitertrage. Weil ich halt auch gemerkt habe, ich habe ja in dem Schwester-Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte, wo ich dich interviewt habe, wo ich schon gemerkt habe, ey, Tobi ist einer, der arbeitet sehr, sehr, sehr viel und ist aber auch mit dem glücklich, was er grundsätzlich macht, nämlich Smartwerts. Ja, und diese Sachen und die Selbstwirksamkeit und die Schüler feiern das und du kannst viel mehr Leute erreichen. Ey, und was gibt dir das Energie? Ne, das hat man dir ja total angemerkt. In Folge 1, vielleicht hört sich's auch, Katrin Aurich, die den Deutschen Lehrkräftepreis auch in 2021 gewonnen hatte. Katrin Aurich, die wird nachts wach und kann nicht mehr schlafen, weil sie Ideen hat, wie sie ihre Theaterstücke mit ihren Schülern noch besser, noch cooler gestalten kann. Arbeitet unfassbar viel. Und das Interessante ist, ich habe sie dann gefragt, ja, was machen Sie denn mit Klausuren korrigieren? Ne? Und sie sagt dann, ja, ein Glück natürlich auch, ich habe Mathe, das ist jetzt, das kann man ein bisschen schneller korrigieren und Sport. Ne? Und kann da aber auch da auch meiner Leidenschaft nachgehen, nämlich das Fach Darstellende Spiel und Theater AG. So, Hamid Davan in Folge 10. Jemand, der unglaubliche Leidenschaft fürs Thema Glück hat und das Unterrichtsfach Glück eingeführt hat bei sich an der Schule und dadurch seine, ja, viel glücklicher ist im Beruf und das strahlt dann, diese Haltung strahlt dann natürlich auch auf seine eigentlichen Fächer ab, ne? Also, ach du, ich erzähle heute zu lang, ich weiß auch nicht, aber
Man merkt, es gibt doch, ja, man sagt doch so, wenn das Herz voll ist, dann quillt der Mund über, ne? Das ist ja gerade bei dir, man merkt, dass das deine Energiequelle ist und das ist dein energiepositives Ding, ne? Du beschäftigst dich voll gerne mit positiven Beispielen aus dem Lehrerberuf und die geben dir Kraft. Das finde ich voll geil. Ich habe immer Lehrkräfte im Kopf, ich sehe wirklich Gesichter vor Augen, die sagen, ich kann das alles nicht, ich gehe total auf dem Zahnfleisch und jetzt soll ich auch noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ganz
und
genau.
Die so energielos sind und so am Boden sind, dass die noch nicht mal mehr in der Lage sind, irgendwie ein Energy Audit oder du nennst das Energiefass, ein Energiefass über sich zu machen, einfach weil die so im Notfallmodus, vielleicht ist das ein schönes Wort, die sind schon nicht mehr in einem normalen Arbeitsmodus, sondern in einem Notfallmodus.
Ja.
Und wie man denen helfen kann, da bin ich ein bisschen überfragt. Weißt du, ich war ja selber in diesem Notfallmodus im letzten Schuljahr. Alter, es ging einfach nicht mehr. Ich bin total Schüler zugewandt und optimistisch und positiv, aber wenn ich schon vor Klassen rumschreie und auf den Tisch kloppe und ich merke dann einfach, ich bin nicht ich selbst, weil ich in so einem Art Notfallmodus agiere.
Mhm. Das dann so Impulshandlungen auslöst und so und ach Mann. Ja, und das ist schon gut, dass du mich da gerade mal wieder erdest, was das angeht, weil du hast natürlich recht und ich denke da immer wieder dran, dass du eigentlich, wenn du diese Kraftlosigkeit hast, dann brauchst du echt so eine Art, also so einen besten Freund, beste Freundin, Mentor, Leute, die dich einfach ermutigen zu sagen, komm, lass doch mal genau gucken, warum bist du eigentlich unglücklich und lass uns doch mal vielleicht auch so eine Methode ausprobieren und dann aber wirklich auch zu ermutigen, in seinem Lehreralltag eben Maßnahmen einzuleiten, um dafür zu sorgen, dass halt Menschen, Situationen, Aktivitäten vielleicht ein bisschen mehr werden, die mein Energiefass eher wieder füllen als leeren. Und
vielleicht wird das doch eine Rolle für uns als Podcast, Alexander, ne? Dass wir uns mal eine Folge oder vielleicht mehrere Folgen damit auseinandersetzen, wie man wieder glücklich werden kann im Lehrerberuf. Ich kriege hier in Reha immer ein bisschen einen auf die Finger von den Therapeuten, wenn ich etwas sage. Ich bin ja gerade in Reha mit meinem Sohn und ich werde immer wieder korrigiert, weil ich einen Fehler mache. Ich sage dann sowas wie, mein Sohn kann das nicht. Und dann sagen die mir, Herr Kammer, passen Sie auf. Nein, nicht er kann das nicht. Er kann es noch nicht. Hm. Ich finde, das ist so optimistisch und zugewandt und positiv. Dieses
zuversichtlich.
Eigentlich egal, zuversichtlich, egal wie festgefahren der Karren ist. Und vielleicht fühlt sich ja ein Lehrer oder eine Lehrerin abgeholt. Irgendwie kriegt man das schon raus und es gibt Mittel und Wege. Und wenn es einfach nur Zeit verbringen ist mit anderen Lehrkräften, die einem wieder etwas positive Energie geben oder die einen inspirieren. Ich finde, Alex, das wäre eine Folge wert für uns. So eine Art nicht Notfallfolge, das klingt so dramatisch, aber eine Folge, wo wir mal gucken, wie kann man Kraft kriegen im Lehrerjob, wenn man irgendwie entkräftet ist. Ich schreibe das mal auf, warte mal.
Schreib das mal auf, ja. Ja, also, ach, du hast ja vollkommen recht. Und auch so, ne, was du gerade gesagt hast, diese Folge, wie bleiben wir eigentlich glücklich im Lehrberuf? Wie erhalten wir uns diese Haltung? Und da könnte man auch noch so viel drüber schnacken. Mhm. Ne? Aber
ich würde dir gerne noch meine Haltung sagen. Ich habe versucht, meine Haltung auf den Punkt zu bringen, wie ich im Unterricht so bin. Und ich würde die dir gerne einfach mal referieren. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, es gibt ja so Standardszenen. Du startest gerade im neuen Schuljahr mit einer neuen Klasse und dann sitzt da hinten so ein Schüler und der zieht die Kappe nicht ab. Ich bin so ein Typ, ich will immer, dass die Schüler die Kappe abziehen. Ne? Und dann sagst du, mach die Kappe ab und er sagt, nein, mach ich nicht. Wie verhältst du dich? Das ist dann ja so ein Lackmustest. Herr Böhle, was würden Sie machen? Angenommen, da sitzt einer und der macht das partout nicht.
Also, vor der Klasse das Ganze jetzt austragen, ist ja eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Ne?
Ja.
So, ich bin so ein Typ, ich bin wirklich jetzt so ein Typ, ich würde danach sagen, keine Ahnung, wie er heißt, ja, sagen wir mal, er heißt Tim, würde ich sagen, Tim, können wir noch mal ganz kurz quatschen? Nach der Stunde, ja. Und würde tatsächlich erstmal so an die Vernunft appellieren. Ja, also zu sagen, so unter vier Augen, das mit den Kappen, ne, es gibt diese Schulregeln, also bitte, ich wollte das nicht vor der Klasse tun, jetzt, aber wir müssen uns dran halten. Bitte zieh sie ab beim nächsten Mal. Ja, so das würde ich machen. Und wahrscheinlich, wenn das dann immer noch nicht macht, dann müssten wir eine härtere Gangart an den Tag legen.
Wir sind uns da so ähnlich, Alexander, wirklich. Auf diesem ganzen Spektrum von autoritativen über demokratisch bis hin zu laissez-faire und vernachlässigend, ne? Fährst du total in der Mitte und du schreist nicht rum als autoritär Bestimmender und du lässt es nicht einfach ignorieren und schwappen, weil das dann eskaliert, sondern ohne es zu dramatisieren, appellierst du an den Verstand und redest. Aber wenn dann kein Einlenken kommt, dann bist du der die Hebel in der Hand hält. Ne? Da gibt es in der Pädagogik, ist halt dieses, hast du wahrscheinlich auch schon zu 100 Mal gehört, ne? Autoritativ-demokratische Erziehung. Das ist auch das, was ich diesem Lehrerkollegen referiert habe, als er sagte, du darfst die Schüler nicht duzen und so, habe ich gesagt, nee, da bist du falsch. Autoritativ-demokratische Erziehung heißt, man agiert im Bewusstsein gleicher personaler Würde, aber unterschiedlicher Machtverteilung. Alle haben die gleiche Würde, wie sie im Klassenraum sitzen, Lehrkraft wie Schüler, aber wir sind uns bewusst, es gibt unterschiedliche Machtverteilungen und Verantwortung. Und wenn man das praktiziert, ich finde, das gibt so eine gute Richtung, wo es hingehen soll. Ne?
Mhm.
Keine Beleidigungen, kein Bloßstellen, wie du sagst, bloß nicht vor der Klasse und so. Mitbestimmung, einfühlsames, nahbares Agieren. Aber letztinstantlich bist du als Lehrkraft der entscheidet und der verantwortet.
Mhm. Ja.
Und ich finde, das ist auch vorbereitend auf Demokratie. Weil das ist Demokratie. Alle haben die gleiche Würde. Aber Macht ist ungleich verteilt. Denn es gibt, weiß ich, Polizei, die hat hier die Staatsgewalt und dann gibt es Politiker, die entscheiden und die Macht wird ja abgegeben. Aber alle haben die gleiche Würde. Und das zu praktizieren im Unterricht, das ist so meine ganz persönliche Haltung.
Also so wahr, was du sagst. Ja. Also dem ist nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank, dann war das unsere Folge.
Der Herr Koslowski wartet wieder.
Herr Koslowski, wir sind wirklich ein bisschen überzügig hier bei 50 Minuten, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm mehr.
Ich glaube, Herr Koslowski wird langsam sauer. Ja.
Ja. Ja. Es wird deutlich, dass das Thema Haltung voll bereit ist. Ich fasse mal gerade für mich zusammen für heute. Ne? Wir haben gemerkt, dass dass Haltung eigentlich das Basisgerüst ist für konstruktives und offenes Lernen. Dass Haltung sich sowohl zeigt in individuellen Interaktionen als auch gesamtschulisch. Und dass man an Haltung arbeiten kann und sollte. Mhm. Sowohl wir bei uns Lehrern an uns selbst, als auch, dass wir den Schülern Situationen bereitstellen, damit sie an ihrer Haltung arbeiten können. Und wenn dann alle Stricke reißen, dann müssen wir dann nochmal eine Episode zu machen. Ne? Was, wenn ich total entkräftet bin? Weißt du, ich habe wieder diese Balletttänzerin vor mir. Mhm. Wenn die absolut entkräftet ist, dann hat sie auch einfach keine Kraft mehr, um die Haltung aufrechtzuerhalten. Ne?
Ja, ja, ja. Das ist so. Also können wir sehr gerne machen. Das würde viele Kolleginnen und Kollegen interessieren.
Alex, dann freue ich mich auf die nächste Folge zu einem Thema, was wir immer noch nicht festgelegt haben, weil, liebe Zuhörenden, wir sind noch ein bisschen strubbelig, was unsere Themenplanung angeht. Wir haben immer ganz viele Ideen, aber so eine Ordnung und so. Wir hatten mal eine Ordnung, aber die haben wir total über den Haufen geworfen. Wir lassen uns mal überraschen, was als nächste Folge kommt, ne, Alex?
Ach, auch zu Recht. Also wir sind Feuer und Flamme für so viele Themen und dann sagen wir, ach komm, das machen wir als nächstes. Nein, das machen wir als nächstes und dann ist es ja letzten Endes auch egal, aber es ist dann meistens ein Thema, was uns jetzt gerade in dem Moment umtreibt und wir hoffen viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch und freuen uns wirklich auf die nächste Folge. Ja.
Ey, ohne Witz, Alex, ich freue mich wirklich immer und unsere nächste Folge werden wir vielleicht schon aufzeichnen, halte ich fest, wenn ich wieder im Lehrerberuf bin. Dann sind meine 4 Monate nämlich vorbei. Und ich habe die so genossen. Es war so angenehm, einfach mal nichts zu machen. Ja.
Das glaube ich dir. Und lieber Tobi, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen guten Start wieder. Voller Motivation, mit Zuversicht, mit guter Laune hoffentlich. Und einfach erstmal wieder an in der Schule.
Nee, ich will jetzt, du merkst, ich will irgendwie noch gar nicht so Schluss machen. Ne? Ich habe, wo wir vielleicht so zum Abschluss zur Haltung kommen, ich habe dir ja die Nachricht von dieser einen Schülerin geschickt, da die ich jetzt nicht vorlese und so, aber eine alte Abiturientin hat mir, weiß ich, vor ein paar Wochen so eine Nachricht geschickt und eigentlich hat sie zwischen den Zeilen formuliert, sie erinnert sich eigentlich an die Inhalte gar nicht mehr so richtig, aber sie erinnert sich an die schönen Momente und so Kernerlebnisse, die wir generiert haben, abseits vom Curriculum. Und ich finde, das subsumiert das auch mit der Haltung gut. Ne? Haltung ist absolut das, was übrig bleibt, wenn du alles vergisst, was Schule dir an Inhalten beigebracht hat.
Mhm. Ja. Häufig erinnert man sich nicht an die Inhalte, die einem eine Lehrkraft beigebracht hat, sondern an die Emotionen, die eine Lehrkraft bei jemandem ausgelöst hat.
Mhm. Finde ich gut. Ja.
Ja. Genau.
In diesem Sinne, Alexander, wünsche ich dir alles Gute, liebe Zuhörende, und wir sehen uns in der nächsten Folge, ne?
Das machen wir. Lieber Tobi, hau rein. Yo, bis bald.